Vertraulich, die Themen des Tages aus dem Bild-Politik-Newsroom. Die Meldungen aus dem Iran überschlagen sich gerade. Einerseits sollen noch in dieser Woche direkte Gespräche zwischen Amerikanern und Iranern stattfinden, möglicherweise in der Türkei oder im Oman. Andererseits gibt es Meldungen, wonach die USA eine iranische Drohne abgeschossen haben sollen, die sich dem US-Flugzeugträger Abraham Lincoln genähert haben sollen. Und Boote der Revolutionsgarden sollen sich in der Straße von Hormuz einem amerikanischen Tanker genähert haben, da hat ein amerikanisches Kriegsschiff eingegriffen. Sprechen wir mit Bildmilitärexperte Julian Röpke. Julian, du hast Satellitendaten vorliegen und wir sehen mal, wie der Aufmarsch der Amerikaner im Moment aussieht und was möglicherweise darauf hindeutet, dass es tatsächlich doch noch zu einem US-Schlag kommt.
Ja, ganz offensichtlich bereitet sich Donald Trump darauf vor, zumindest für den Fall, dass diese Verhandlungen nicht funktionieren mit dem Iran, dass man tatsächlich auch kraftvoll zuschlagen kann. Es sind ganz neue Aufnahmen, die heute Morgen veröffentlicht wurden von Planet Labs, allerdings erstmal von der Washington Post. Die waren die allerersten, die darüber berichtet haben. Und man sieht eben, dass wirklich extrem viele Assets, also Möglichkeiten der USA zusammengezogen wurden, um eben zu schlagen. Wir sehen hier neue Aufnahmen aus Azraq in Jordanien. Dort haben sich F-15 Kampfflugzeuge und auch A-10 für den Erdkampf vorbereitet und wurden da zusammengezogen. Wir sehen aber gleichzeitig auch die Karte, die uns eben zeigt, dass diese Abraham Lincoln ja aus dem südchinesischen Meer dahin gezogen wurde, dass die mittlerweile bereit ist und dazu mindestens 8 weitere Kriegsschiffe vorbereitet wurden.
Riesiger Flugzeugträger, die Abraham Lincoln.
Absolut. Ein ganzer Flugzeugträgerverband auch zusammen mit 3 Lenkraketen-Schiffen und weitere Schiffe, die man auch hier sieht, zum Beispiel die Delbert, die Black im Roten Meer, die sich vorbereitet. Also Donald Trump bereitet sich tatsächlich vor, für den Fall, dass die Iraner nicht wollen, einen wesentlich größeren Militärschlag auszuführen, als wir es damals beim Atomprogramm gesehen haben.
Ja, wie würde so ein Militärschlag tatsächlich aussehen? Also wir haben alle jetzt Venezuela noch im Hinterkopf, so eine Blitzaktion rein, raus und dann den Präsidenten entführt. Ja. Kann man sich das ähnlich auch im Iran vorstellen?
Ja, genau das soll es wohl nicht sein. Und das ist eben genau das Problem, weshalb auch ein Militärschlag, der schon mal geplant wurde, verschoben wurde. Es gibt da Auseinandersetzungen. Es gibt einen Teil der US-Administration, die möchte das wieder ganz schnell haben. Also rein, raus, fertig. Aber die Generäle haben Trump wohl gesagt, wenn du das wirklich ordentlich haben möchtest, wenn du so haben möchtest, dass auch die Demonstranten, die ja mindestens 20.000 getötet wurden, dass die eine Chance haben sollen gegen das Regime, dann musst du da länger zuschlagen, dann musst du mehrere Tage das Ganze bearbeiten, mehr oder weniger. Und das wird eben dann auch wahrscheinlich mit Verlusten auf US-Seite zusammenhängen.
Hm. Wenn wir hier auf die Karte nochmal schauen, dann sehen wir, hier ist der Iran und wir sehen hier Saudi-Arabien, wo der Bundeskanzler heute Abend ankommen wird. Wir sehen aber, sollte der Iran tatsächlich zurückschlagen, dann sind wirklich hier die Vereinigten Arabischen Emirate beispielsweise, Saudi-Arabien bis hin nach Israel. Das sind alles Länder, die alle bedroht sind. Und deshalb haben vor allem die Golfstaaten ja auch versucht, auf Trump einzuwirken, eben nicht zuzuschlagen.
Ganz genau. Und es sind nicht nur die Staaten, sondern es ist vor allem diese kleine Meerenge hier, die sogenannte Straße von Hormuz. Wenn das da, wo auch, wie du in der Einleitung gesagt hast, diese ganzen Konflikte in den letzten Tagen stattgefunden haben, dass eben sich Drohnen genähert haben, dass dort eben auch Aktivitäten zu sehen sind der Iraner.
Wir sehen auch hier einen Drone-Carrier.
Genau, das ist der Drohnenträger der Iraner. Er sieht ein bisschen aus wie ein Flugzeugträger, aber sehr, sehr viel kleiner. Wenn das zugemacht werden würde, würde ein Großteil des Öls aus Saudi-Arabien nicht mehr in die Welt kommen. Das ist immer wieder diese sogenannte Atombombe, das heißt die große Drohung des Irans, um die Weltwirtschaft lahmzulegen. Bislang hat der Iran das nicht gemacht, selbst im Krieg gegen Israel. Allerdings die Angst diesmal wäre eben, dass er es tut, wenn es vor allem ein längerer Konflikt wäre mit den USA. Und dann würden wir tatsächlich auch in Deutschland an der Tankstelle merken, was da los ist.
Wie brisant geopolitisch diese ganze Gegend ist, sehen wir hier die Vereinigten Arabischen Emirate. Ja. Dort finden jetzt aktuell gerade auch wieder die Gespräche statt zwischen Ukraine, Russen und Amerikanern, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Also da ist alles wirklich ganz dicht zusammen. Die ganze Weltpolitik im Prinzip im Moment.
Ja, es ist ganz spannend, dass sich diese Länder jetzt gerade hervortun, weil sie eben, na, wie soll man sagen, rein interessenbasiert handeln, nicht unbedingt ethisch oder moralisch. Und somit sind sie eben Ansprechpartner für alle. Sie stehen also irgendwo dazwischen und werden eben von den Weltmächten, sowohl was Israel angeht, die haben ja mit einigen davon mittlerweile einen Friedensvertrag geschlossen, als auch was China angeht, die da sehr große Interessen haben, und eben was die Europäer und USA angeht, eben dort genutzt, um sich dort zu treffen. Abgesehen davon haben sie auch unfassbaren Reichtum, weshalb die Tagungszentren, glaube ich, sehr hübsch sind. Also das ist alles, kommt da alles wirklich zusammen.
Angenehme 25 Grad. Vor allem die Emirate haben sehr gute Kontakte sowohl nach Russland als auch in die USA und nach China auch. Bieten sich dadurch natürlich auch ein bisschen als Vermittler an.
Das ist richtig.
Was ist hier zu sehen auf dem Bild?
Na, hier können wir das Ganze nochmal ansehen, also wo es quasi im Fall der Fälle im schlimmsten Fall knallen würde. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass das hier ist ja der Iran relativ gut zu sehen, das ist ein riesiges Land tatsächlich.
Mit vielen und Gebirge.
Mit vielen Gebirge. Und diese Filter, die wir hier sehen, das heißt von dieser Airbase, die sind relativ weit weg. Das ist eine Airbase, die ich auch selbst besucht habe vor etwa 2 Jahren mit dem Verteidigungsminister Boris Pistorius. Und da sieht man eben, das ist in der Nähe der syrischen Grenze, ist aber eben auch eine traditionelle Airbase sozusagen der Amerikaner, wo die schon seit vielen Jahren sind. Dort sind auch Deutsche stationiert. Ich versuche mal hier ein bisschen jetzt sehen wir sie auch tatsächlich. Das ist die Luftwaffenbasis, die wir hier eben erkennen, wenn es sich dann irgendwann mal hier, genau, jetzt haben wir es, zu sehen ist. Und das ist wirklich ein extrem wichtiger Umschlagpunkt. Nicht nur für die Amerikaner, wenn es um kriegerische Dinge geht, auch die Deutschen, wenn sie zum Beispiel nach Erbil wollen, zu unseren Truppen im Irak, dann wird da immer umgeladen. Da wird von Zivilen auf militärische Flugzeuge das Ganze umgesattelt. Und insofern eine internationale Luftwaffenbasis in Kleinjordanien, von dem man ja erstmal gar nicht so merkt, dass sie so in der großen Weltpolitik drin sind, aber als Plattform, als Drehscheibe für Luftverkehr, und zwar westlichen Luftverkehr, sind sie auch extrem wichtig.
Explosive Situation. Die einen sagen, hoffentlich gehen die Gespräche gut aus. Andere, wie zum Beispiel die Israelis, sagen ja, eigentlich ist es eine historische Gelegenheit, jetzt zuzuschlagen, weil der Iran geschwächt ist.
Ganz genau, das lese ich auch, dass die Israelis einer der Befürworter sind für einen größeren US-Angriff. Die würden wohl auch mitmachen in irgendeiner Art und Weise. Ob sie angreifen würden, ist die nächste Frage, aber die wüssten ja, dass die Iraner auf jeden Fall auf sie zurückschießen würden und dann würden sie die Raketenarsenale weiter dezimieren. Das haben sie ja schon damals gemacht.
Haben auch viele Leute der Mossad im Iran?
Das stimmt auch, aber im Iran, und du sprichst gerade davon, sind es vor allem ja die Menschen, die gerne einen US-Angriff hätten. Wir haben ja auch von vielen Demonstranten hier gesehen, die extrem enttäuscht waren von Donald Trump, nachdem er gesagt hat, help is on its way und macht noch ein paar Tage weiter, alles wird gut. Da ist ja nichts gekommen und insofern hoffen die, nicht nur Exil-Iraner, sondern wir haben es gesehen, es waren Millionen im Iran, die gegen die Mullahs demonstriert haben, die hoffen auf einen größeren US-Schlag. Das ist immer so ein bisschen, man kann sich paradox, ja, dass die Iraner quasi auf einen Angriff auf den Iran hoffen, aber es ist eben ein Unrechtsregime, was dort an der Macht ist und deshalb gibt es viele im Iran zumindest, bestimmt nicht alle, aber viele, die sich sehr über einen Angriff freuen würden, der eben so lange durchhält und so lange weitergeht, bis das Regime so geschwächt ist, dass man es von innen heraus stürzen kann.
Danke, Julian. Gerne. Der Zugbegleiter, der gestern in einem Regionalzug in Rheinland-Pfalz brutal angegriffen wurde, ist inzwischen verstorben. Peter, die Nachricht platzte in unsere Konferenz rein. Was ist dir als erstes durch den Kopf gegangen?
Der arme Mann. Und wie viele Leute haben wohl zugeschaut oder mussten zuschauen? Und als jemand, der Bahn fährt, im zweiten, dritten Nachdenken habe ich auch darüber nachgedacht, wie geht man eigentlich selber mit diesen Leuten um? Und ist man immer so freundlich oder hilfsbereit und bereit, selbst einzuschreiten, wenn solche Sachen bald passieren? Und die Frage, glaube ich, muss sich jeder stellen.
Was glaubst du, wie hättest du reagiert, wenn du das gesehen hättest? Also die Situation war ja offenbar so, eine Gruppe von...
Vier.
Griechische Reisegruppe?
Oder? Also offensichtlich eine griechische Reisegruppe. Zumindest wissen wir, dass der Täter Grieche ist. Und der hat ganz offensichtlich ist die ganz normale Fahrkartenkontrolle, er hatte keinen Fahrschein dabei, ist vom Schaffner mehrfach angesprochen worden. Er hat offensichtlich sofort angefangen, mit der Faust zu drohen. Dann ist Serkan S., 36 Jahre alt, Vater eines Kindes, das wissen wir inzwischen, zurückgetreten, hat wohl, so schildern es Zeugen, noch deeskalierend gewirkt und wollte dann am nächsten Bahnhof den Mann des Zuges verweisen. Und da ist er ausgerastet und hat ihn totgeschlagen. Also erst ins Koma geschlagen, es kam dann erst Erste Hilfe. Bundespolizei hat versucht, ihn noch wiederzubeleben. Und der Mann hat ihn einfach totgeprügelt. Und zwar mitten in einer Bahn. Wie ich reagiert hätte, ich weiß es nicht. Und ich glaube, keiner von uns kann wirklich sagen, wie man da reagiert hätte. Und es geht ja auch nicht darum, selbst sein Leben zu riskieren. Darum kann es nicht gehen. Wir sind nicht für die Sicherheit in der Bahn zuständig. Dafür gibt es Sicherheitspersonal, dafür gibt es geschultes Zugpersonal, dafür gibt es die Bundespolizei. Aber wir müssen uns alle einfach fragen, was ist eigentlich los bei uns, dass wir so ein bestimmtes Klima haben, das zunehmend hingenommen wird, das beleidigt wird, das gepöbelt wird, das Ordnungsamtsmitarbeiter, natürlich nerven die uns. Ich bekomme auch nicht gerne ein Parkticket und ich bin auch genervt manchmal von irgendwelchen Schaffnern. Aber was, also wenn die Sitten verfallen, dann ja nicht nur, weil ganz oben irgendwelche Leute rumprügeln, ausrasten, sondern vielleicht, weil ein Klima entstanden ist, dass bestimmte Regeln, das, was man früher gesagt hat, das tut man nicht, der Anstand ein bisschen flöten gegangen sind. Und mein Eindruck ist, da ist einiges aufzuholen.
Die Frage ist, wenn wir diese Situation, der Anstand ist flöten gegangen, dann muss man auf Sicherheit setzen. Jetzt hat die Bahn eigentlich Sicherheitsmaßnahmen schon verstärkt in den meisten Zügen. Beispielsweise gibt es Videokameras, ja, in vielen. Was kann sonst noch getan werden?
Also für die reinen Sicherheitsmaßnahmen ist natürlich der Bahn, die Bahn selber ist der Konzern zuständig und dazu gehören für mich eine Videoüberwachung, eine selbstverständliche Videoüberwachung in den Zügen. Es ist immer schwierig abzuwägen zwischen Datenschutz, wie werden die Daten verarbeitet. Aber in so sensiblen Sachen wie dem öffentlichen Nahverkehr, in dem nur erwiesenermaßen relativ viel passiert, in dem auch die Mitarbeiter angegriffen werden, glaube ich, kann man damit leben. So wie wir auch damit leben können, dass auf Bahnhöfen Videokameras hängen und im Bahnhofsvorfeld Videokameras jetzt zunehmend fast flächendeckend hängen. Das ist erstmal nötig und dann gehört wirklich Zivilcourage auch mit dazu. Sich nicht blindwütig da reinwerfen, nicht das eigene Leben riskieren, aber die Ansprache, der Beistand, ein bestimmtes Verhalten, das können wir alle lernen. Und es verschlägt einem ja wirklich fast den Atem. Also wirklich, das ist der deutsche Alltag, eine Regionalbahn, die abends nach Hause fährt. Morgens steigen die Leute ein, Millionen Deutsche steigen morgens in die Bahn und fahren zur Arbeit und kommen abends nach Hause. Die waren in der Stadt, die waren irgendwie einkaufen, das ist der Kreis Kaiserslautern. Das ist nur wirklich ganz normales Deutschland. Mitten im deutschen Alltag, abends die Fahrt nach Hause, wird ein Schaffner erschlagen. Man fasst es ja nicht mehr. Und da müssen wir uns alle fragen, machen wir auch selbst genug, tragen wir dazu bei, dass sich auch Bahnmitarbeiter zum Beispiel sicher fühlen können. So, und das muss sich jeder von uns selber fragen. Ich komme bei mir zur ehrlichen Antwort. Nee, ich bin auch nicht immer so höflich, wie man irgendwie sein müsste. Aber wenn Leute falsch behandelt werden, ungerecht behandelt werden, dann sage ich auch was. Und zum Beispiel, wir haben ja auch Sicherheitsmitarbeiter, die in der Bahn arbeiten. Die arbeiten für private Security-Unternehmen. Das sind Billiglöhner. Das sind wirklich Leute, die an der unteren Grenze dessen arbeiten, was man in Deutschland zahlen muss. Und wenn so jemand dann bepöbelt wird, wenn nach unten getreten wird, dann dürfen wir nicht wegschauen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sentimental und ein bisschen jetzt auch der Situation geschuldet, aber mich bewegt das wirklich.
Hm. Gibt es Reaktionen aus der Politik schon?
Ja, es gibt natürlich Reaktionen. Das ist blankes Entsetzen. Erst einmal der zuständige Ministerpräsident Schweizer hat reagiert bei uns. Der Verkehrsminister hat reagiert. Die Gewerkschaften der Bundespolizei und der Bahn selber auch. Und natürlich sind die erst einmal alle erschüttert. Das müssen wir denen auch glauben und den Raum muss man denen auch geben, dass auch die erstmal nur traurig und erschüttert sein dürfen. Man muss dann natürlich im Nachgang fragen, tun wir alles? Kann man solche Tat verhindern? Klammer auf, nein, man kann nicht jede Tat verhindern, man kann nicht auf alles vorbereitet sein. Deswegen gilt halt, die Politik muss ihren Job tun und wir müssen das unsere dazu beitragen.
Mhm. Danke, Peter.
Gerne.
Bundeskanzler Friedrich Merz trifft sich heute mit dem umstrittenen saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman und unser Kanzlerkorrespondent Florian Kain begleitet ihn auf der Reise nach Saudi-Arabien. Die Kanzlermaschine steht hinter dir schon bereit, Florian. Wirtschaftsministerin Reiche war ja auch gerade erst da. Warum fahren plötzlich alle nach Saudi-Arabien?
Ja, Saudi-Arabien ist sozusagen von der Bundesregierung auserkoren worden als ein Top-Handelspartner der Zukunft. Das haben auch Vorgängerregierungen zum Teil schon mit angelegt. Man will grünen Wasserstoff importieren, Flüssiggas. Gleichzeitig sind die Saudis an deutscher Militärspitzentechnik interessiert. Also die deutsche Bundesregierung sieht in allen Golfstaaten, der Kanzler fliegt ja nicht nur nach Saudi-Arabien, sondern auch noch weiter nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate, wirklich Top-Handelspartner mit einer Menge Geld und sieht dadurch auch die Chance, dass sozusagen die Reihe der Handelspartner sich doch ein bisschen stärker diversifizieren lässt, dass man nicht alleine von den USA so stark abhängig ist, von diesem unberechenbaren Trump. Dafür tingelt Merz also jetzt hier sozusagen durch die Weltgeschichte und war ja auch Anfang Januar deshalb in Indien.
Ich habe es vorhin schon gesagt, Mohammed bin Salman ist der Kronprinz, aber de facto der Herrscher in Saudi-Arabien. Er ist auch mal als Blutprinz bezeichnet worden. Mhm. Also ein umstrittener Herrscher. Thema Menschenrechte, wird Friedrich Merz das ansprechen?
Ja, also aus Kreisen der Bundesregierung heißt es, er wird es auf jeden Fall ansprechen. Man darf sich hier allerdings nichts vormachen. Es ist nicht der Hauptzweck der Reise den Saudis, da die Leviten zu lesen. Das Waffenembargo, das nach dem Mord an Khashoggi verhängt wurde, ist sozusagen faktisch auch gebrochen. Da hat man sich neu aufgestellt. Es gab allerdings auch damals in Deutschland und auch in der EU unterschiedliche Meinungen, ob das so sinnvoll ist, so strikt mit den Saudis an der Stelle umzugehen, weil es halt tatsächlich nur eben begrenzt was gebracht hat, ne? Und man sie eben als Handelspartner nicht verprellen will.
Saudi-Arabien gilt als die kommende Supermacht dort in der Golfregion, aber natürlich auch Katar und die Emirate werden immer wichtiger, nicht nur wegen ihres Reichtums, sondern auch wegen ihrer Vernetzungen. Beispielsweise mit Russland und Amerika gibt es gute Kontakte zugleich. Und in den Emiraten finden ja jetzt auch die Gespräche wieder statt zwischen Russland, der Ukraine und den Amerikanern über eine Beendigung des Krieges in der Ukraine. Wird Merz da in den Emiraten auch zu diesem Thema sprechen können?
Könnte sein, allerdings sind die Gespräche in den Emiraten dann schon vorbei, wenn sich an dem Flugplan von Kanzler Merz jetzt nichts mehr ändert. Ne? Er will morgen nach Katar und dann den Abschluss in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Freitag machen, bevor es dann zurückgeht am späten Abend.
Mhm. Könnte er immerhin Informationen aus erster Hand bekommen von den Gastgebern dieser Gespräche, wenn die Europäer schon nicht mit am Tisch sitzen dürfen. Okay, guten Flug, Florian. Danke.
Danke dir.
London Calling. Hi Anne, ich suche mir mal ein etwas ruhigeres Plätzchen. Hi. Sag mal, was gibt's Neues von eurem Ekelprinz Andrew in der Epstein-Affäre? Ich habe gehört, er ist aus seinem royalen Wohnsitz vorzeitig rausgeflogen.
Das ist ein schöner Titel. Ja, das stimmt, das ist bei Nacht und Nebel passiert. Er ist jetzt weg aus Windsor, aus diesem sehr prestigevollen Landgut, wo er, das ist ein großer Royal Lodge, das hat er bewohnt, mit seiner Ex-Frau Sarah Ferguson.
Es gibt schon Fotos von den Möbelwagen von heute.
Die Fotos von heute vom Möbelwagen ist ganz toll, ja. Also, ja, man muss ja halt so ein Zeug irgendwo wegkriegen. Und ich war gestern Abend mit jemandem aus diesen Kreisen zusammen. Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber es ist ein verlässlicher Queller sehr und hat gesagt, ja, es ist sehr plötzlich passiert. Da hat König Charles auch richtig Druck auf Andrew ausgeübt, dass er dann nach Norfolk zieht. Das ist noch ein Landgut vom Königshaus, aber das ist JVD. Ich meine, das ist 2,5 Stunden von London entfernt im Nordosten. Das ist, als ob man sozusagen mal von Berlin Mitte nach Vorpommern ziehen muss und dann schnell und sofort und mit Möbelwagen. Und
so nichts gegen Vorpommern, liebe Anne.
Absolut nichts gegen Vorpommern. Ich bin ehemaliges, sozusagen Ehrenkind der ehemaligen DDR. Aber nein, ich meine ja rein von der geografischen Lage und von der Entfernung.
Ja. Ja. Aber sag mal, es kommen ja wirklich täglich neue, furchtbare Informationen und auch neue Fotos heraus. Warum sagt eigentlich der König nichts? Das ist ja immerhin sein Bruder auch.
Warum soll er etwas sagen? Ja, ich würde die Frage anders stellen, Thomas, weil ich habe das so, am Anfang habe ich das auch so gesehen. Ja? Premierminister Starmer hat gesagt, Andrew muss aussagen. Er muss den Kongress, davor diese Komitee im Kongress zu Jeffrey Epstein und zu den Gräueltaten von Jeffrey Epstein, er muss alles, was er weiß, er muss aussagen.
Aber ich meine, warum sagt der König nichts? Warum sagt Charles nichts?
Also immer mit dieser deutschen Ungeduld. Also ja, wir gehen ja etwas langsamer ran in Großbritannien. Hey, ich glaube, der Fall ist so. Andrew ist eine sehr gebrechliche Person. Er befindet sich wahnsinnig unter Druck und ist auch zu Recht, sowohl in der Familie wie auch in der Öffentlichkeit. Und da kam mir, ich habe da so ein bisschen in diese Richtung geschrieben, die du vorschlägst, und da bekam ich eine Antwort so, was hilft das? Er ist nicht in der Lage, eine zuverlässige Aussage zu machen. Und alles, was er vorher gesagt hat, auch im BBC-Interview, dieses berühmtes Interview, da hat er vieles davon sich herausgestellt, dass es falsch war. Das war entweder gelogen oder hat er versucht, da die Wahrheit zu vermeiden.
Du redest jetzt immer noch über Andrew, ja?
Es gibt keinen Grund für das Königshaus zu denken, es tut Charles und die Familie irgendwie etwas zugute, wenn Andrew aussagt.
Ja, aber warum sagt der König nichts? Nochmal. Ich weiß, ich bin ungeduldig, aber warum sagt der König
nicht? Weil er nicht will. Erstens, weil er glaubt, Andrew ist sozusagen sein Problem. Das heißt, er ist ein Problemkind in der Familie. So betrachtet er das. Ich bin auch nicht dafür zuständig, wie der König denkt, Thomas. Ich kann dir nur sagen, was ich höre und das aus diesen sehr engen Kreisen. Er sieht das so und er sagt, erstens will Andrew das nicht. Zweitens wollen seine Anwälte das nicht. Und drittens, er ist, und das ist natürlich immer diese heikle Frage, ist er überhaupt in der Lage, die Realität seiner Situation wahrzunehmen? Und wenn man sagt, in dieser Situation, er soll eine Aussage machen, dann übt der König einen Druck aus, aber das geht nicht in Erfüllung. Das heißt, dann steht der König ziemlich machtlos da.
Ja, also ich würde sagen, der König müsste was sagen. Der müsste sich mal äußern dazu. Also Edward, der Jüngste der Brüder, der hat ja immerhin zumindest mal gesagt, neulich in Dubai, man müsse an die Opfer denken. Immerhin. Sag mal, noch eine andere Frage. Du warst ja mit Ghislaine Maxwell zusammen an der Uni in Oxford. Das ist ja die Helferin von Epstein gewesen. Wie hast du sie in Erinnerung?
Ich habe sie, wenn ich ehrlich, ich sage das wirklich so ehrlich, wie ich kann, das ist ja viel, natürlich sehr viel dazwischen passiert und ich finde es furchtbar. Ich muss sagen, die Rolle von Ghislaine Maxwell hier wirklich, dass sie sich dann als Zuhälterin für Jeffrey Epstein, sie hat ja wirklich alles für und mit ihm mitgemacht. Also da überhaupt keine Entschuldigung. Aber damals, in dieser Zeit, waren wir in der 90, 20 und dann kurz nach dem Studium, auch in London und kurz in New York, haben wir so einen Kontakt noch gehalten. Sie war immer wirklich eine sehr beeindruckende junge Frau. Sie kam aus einer Medienfamilie. Der Vater war ein großer Verleger hier von Boulevardzeitung und viel anderes. Und Ghislaine war immer so ein bisschen ein Star. Auf jeden Fall so ein Party, ein Girl der Party-Szene. Aber sie war immer sehr witzig. Sie konnte sehr gut mit Leuten umgehen. Sie konnte auch sehr gespitzt reden und so manchmal böse Witze. Und so auch ein bisschen hat man dann doch gesehen von dieser, sagen wir, sexualisierte Humor. Das war auch dann, Ghislaine war immer ein bisschen extra wie die anderen. Ja, ein bisschen besser angezogen, so Luxus junge Frau. Sie hat auch viel Geld, was wir durchschnittlich auch in Oxford nicht hatten. Und sie war immer, ich habe sie immer getroffen, da waren wir so, unser Colleges waren nebeneinander und wir haben eine Bibliothek geteilt, auch für Deutsch und für Germanistik. Und da, sie hat Französisch studiert und da kam sie, glaube ich, ich habe mich noch in Erinnerung, da habe ich angefangen, sehr früh zu arbeiten, weil mein Essay, mein Aufsatz spät war, meine Arbeit war, ich war spät dran, da habe ich früh angefangen, 6:30 und sie kam rein, aber von einer Party, also direkt die Bibliothek. Und das war so ein Ghislaine, die man schätzte und gut kannte, so in dieser Rolle, so ein bisschen, wow, so Zehntfrau, oder, ja, wir waren ja schon junge Frauen. Aber dann hat sie das in dieser Zeit dann mit Epstein erstmal als seine Freundin und dann später, sie hat mir immer gesagt, ich bin sein Executive Producer, so Produzenten seines Lebens. Das hat sie in dieser Bahn gebracht, wo sie dann im Prinzip mit ihm und ihm dann diese furchtbare Missbrauch begangen hat an jungen Mädchen.
Wechseln wir mal das Thema. Wenn du sagst, du bist kein Partygirl gewesen, du hast damals fleißig gearbeitet, natürlich. Ja. Tust du ja jetzt auch.
Du auch in der Studienzeit.
Ja, da hast du jemanden jetzt getroffen. Diese Woche hast du mir erzählt, der ist auch nicht ein Partytyp, auch ein trockenes Brötchen. Olaf Scholz, der ehemalige Kanzler. Was macht der denn in London?
Oh, das war spannend. Es gibt hier ein Kolloquium, das war sehr hoch angesetzt, in LSE, London School of Economics. Das sind auch viele deutsche Studenten und die haben das sehr fleißig, dieses Kolloquium, zusammengearbeitet und haben viele prominente deutsche Politiker eingeladen. Und sozusagen Star of the Show war der letzte Bundeskanzler Olaf Scholz. Er hat eine wirklich sehr interessante Rede gehalten, also seine, wie er die Politik sieht in Europa, also allgemein und sozial zur Politik. Sehr belesen hat sich, das war sehr auf Uni-Ebene. Und dann hat er Fragen genommen, wenigstens ein paar. Und er hat natürlich stellt Herrn Hoch, weil ich sehr fleißig bin, noch irgendwie Studenten irgendwie über deutsche Politik und habe dann gefragt, wie er diese Sache sieht mit Epstein. Er ist ja mitten hier in eine Krise angekommen. Deswegen sagen wir Krise im Königshaus, es ist jetzt groß in der Politik hier, ohne in Detail zu gehen. Das sind da ganz hohe und vor allem ein sehr hoher Figur in der Labour Party mit einbezogen und dann hier in Sondersitzungen im Parlament, sogar heute, die Polizei ermittelt. Deswegen Finanzen, soll ich sagen, also nicht wegen sexueller, sexuelle Taten. Aber ich habe gefragt, ob das irgendwie die Politik schadet und vor allem diese Politik der Mitte, die schon gefährdet ist, ne, durch viele andere Kräfte und Populismus und Rechtspopulismus. Und da hat er gesagt, ich bin froh, dass Peter Mandelson aus der Partei ausgetreten ist. Er hat das schnöde, sehr schnell und sehr kurz gesagt. Aber damit hat er dann, glaube ich, auch, damit wollte er auch sagen, ist denn doch eine Gefahr, dass sowas für die breitere Parteien der Mitte, sozialdemokratische Parteien in diesem Fall, dass das ansteckt. Ja? Das ist das Gefühl, dass die Eliten sind irgendwie verkommen, dass sie sind irgendwie, die vertreten nicht die Interessen des Volkes, die sind nur für ihr eigennützige Interesse. Da, ich denke, das ist schon ein Thema, sowohl in Großbritannien wie auch jetzt in Amerika, wo das alles rauskommt. Ja. Und vielleicht zieht das auch andere mit rein. Also wir sind nicht nur die Einzigen, die da betroffen sind.
Ja, Labour Party und SPD sind ja sozusagen Schwesterparteien auch da.
Genau.
Sag mal, und, hast du das Foto... hast du das Foto gesehen, das ich dir von Scholz Nachfolger geschickt hat, von unserem Karnevalskanzler?
Ach, Karnevalskanzler, war das nicht goldig? Das war eigentlich mein Lieblingsbild der Woche.
Also das war der Empfang der Karnevalisten, wir haben das Foto hier, das war der Empfang der Karnevalisten, weil übernächsten Montag ist Rosenmontag und die haben sich schon mal warm gelaufen. Und der Kanzler hat eifrig mitgeklatscht.
Er hat eifrig mitgeklatscht. Er hat sich richtig Mühe gegeben. Das ist mir aufgefallen. Ich habe das auch immer mitgemacht. Ich war Au-pair-Mädchen da im Kölner Raum und habe das natürlich immer so faszinierend gefunden. Das war kurz nach dieser Studienzeit, sozusagen kurz nach der Zeit mit Ghislaine. Und da war ich dann unschuldig Au-pair-Mädchen in der Nähe von Köln. Und da, ich fand das immer Rosenmontag, Krawatte schneiden, eine ganze Karnevalstimmung. Es war super interessant. Und bei mir, da kam das an, bei Merz, ich weiß nicht, wie du das gefunden hast, Thomas, aber der hat sich so Mühe gegeben, ja. Und dann sogar damit diese mathematisch formuliert, wegen 11.11., da fängt die fünfte Jahreszeit an, das bahnt den Weg ins Karneval. Aber okay, ja, er hat ja wahnsinnig, er hat ja fast promoviert, ja.
Ja, also der Kanzler.
Und da hat man auch gesehen, dass es ihm nicht so richtig hier das sagt, und mit dieser Fröhlichkeit, und das sagt er bitte, etwas Heiterkeit mit in die Kabinettssitzung bringen, ob es ihm gelingt oder nicht, als ob das irgendwie so ein Wettbewerb war. Man muss ja viel Produktivität in Sache Heiterkeit und Fröhlichkeit bringen. Ja. Ich fand's goldig.
Er ist natürlich auch ein bisschen trocken, er muss sich Mühe geben, Fröhlichkeit zu zeigen. Ja,
aber Angela Merkel war auch nicht anders. Also mal, für sie war das eine Horrorshow. Ja, er hat ja wenigstens etwas gesagt, das ist gut, dann wird seine Krawatte noch heil bleiben. Ja, er kriegt halt seine Krawatte in Hall. Aber ja, man hat auch gesehen, er hat versucht da ein bisschen. Und dann, ja, das ist in die deutsche Kultur vertritt. Ich dachte, oh Gottes Willen, das okay. Ja, wenn du sagst.
Liebe Anne, vielen Dank für heute. Wir sprechen nächste Woche weiter und dann reden wir auch mal über deine DDR-Vergangenheit, über deine Zeit als Korrespondentin der Times hier in Ostdeutschland und wie du die aktuellen Entwicklungen dort so siehst. Also, danke für heute. Ciao.
Ich danke zurück und
bin nicht für den König zuständig, aber ich gebe mich Mühe und nächste Woche können wir da weiterreden.
Okay, bye bye.
Tschüss nach Berlin.